SRF 2 Kultur.
Am 17. Oktober 1813, exakt vor 200 Jahren, kam Georg Büchner zur Welt. Heute beschäftigen wir uns auf SRF 2 Kultur schwerpunktmäßig mit Georg Büchner, seinem Werk und seiner Wirkung. Was hat Georg Büchner mit unserer heutigen Lebenserfahrung zu tun? Wie verbinden Theaterschaffende seine Texte mit ihrer eigenen Realität? Was für Aktualisierungen finden sie dafür in ihren Inszenierungen?
Ich bin Wojtek, 54 Jahre alt, mein Leben lang gearbeitet. Oder arbeitslos, hatte Langeweile, brauchte Geld, habe ich Nutten gefahren. Brauchte mir 8 Jahre, dann fahre ich Hegel.
Und dann kamen wir auch auf dieses Schwarzenbach, was letztendlich jetzt nichts in dem Sinne mit dieser Jugendbewegung zu tun hat, sondern mit dieser Welt. Was ist so eine Welt, die einen auch hinaustragen kann?
Wie die Theater versuchen, die Figuren und die Texte von Georg Büchner mit dem Heute zu verbinden, dazu Reflexe, eine Sendung von Andreas Chloe. Viel ist es nicht, was Georg Büchner für das Theater hinterlassen hat. 3 Dramen. Dantons Tod, ein Abgesang auf Revolutionshoffnungen, das Traummärchen Leons und Lena und die fragmentgebliebene Desillusionierungstragödie Wojtek. Von Aufbruchsszenen und Enttäuschung handeln sie alle 3 in ihrem innersten Kern. Bis heute haben sie ihre theatrale Anziehungskraft nicht verloren und rufen mit ihrem eigentümlichen Witz, ihrem lakonischen Charme und ihrer verzweifelten Poesie die Theater regelmäßig auf den Plan. Büchners Stücke gehören zwar nicht zu den meistgespielten Dramen, aber zu denen, die auf den Spielplänen immer wiederkehren. Wenn sich die Bühnen mit Büchner beschäftigen, stellen sie sich der Frage, was geht's uns an? Was hat es mit uns und unserer Lebenswelt zu tun, wenn ein Leipziger Offiziersbursche seine Freundin ersticht? Was vermögen uns die doktrinären Auseinandersetzungen zwischen Robespierre und Danton heute noch zu erzählen? Warum sollen wir uns für gelangweilte Königskinder aus den Miniaturländern Pipi und Popo interessieren? Wie sich Büchner auf dem Theater in unsere Gegenwart in eine heutige Vorstellungswelt ziehen lässt, dem geht diese Sendung anhand 3 Beispiele nach, anhand der 3 Stücke Georg Büchners, Leons und Lena, Dantons Tod und Wojtek. Beginnen wir gleich mit dem merkwürdigsten von allen 3, dem skurrilen, melancholischen Lustspiel Leons und Lena. Es folgt einem klassischen Verwechslungsmuster. Leons und Lena sollen, ohne sich zu kennen, miteinander vermählt werden. Das wollen sie nicht. Sie fliehen und begegnen sich prompt. Ohne zu wissen, wer der andere ist, verlieben sie sich ineinander. Der Plot könnte romantischer und Shakespeare-hafter nicht sein, aber unter der zauberhaften Textoberfläche brodelt's bei Büchner.
Mein Leben gähnt mich an wie ein großer weißer Bogen Papier, den ich vollschreiben soll, aber ich bringe keine Buchstaben heraus. Mein Kopf ist ein leerer Tanzsaal. Einige verwelkte Rosen und zerknitterte Bänder auf dem Boden, geborstene Violinen in der Ecke. Die letzten Tänzer haben die Masken abgenommen und sehen mit todmüden Augen einander an. Ich stülpe mich jeden Tag 24 Mal herum wie einen Handschuh. Oh, ich kenne mich. Ich weiß, was ich in einer Viertelstunde, was ich in 8 Tagen und was ich in einem Jahr denken und träumen werde. Gott! Gott, was habe ich denn verbrochen, dass du mich wie einen Schulbuben meine Lektion so oft hersagen lässt?
Mein Leben gähnt mich an, sagt Leons schon 1836, lang vor Jean-Paul Sartre und Pier Paolo Pasolini, vor allumfassender Nausee und existenziellem Ausverkauf im Konsumismus. Büchners müßiggängerischer Prinz vom Reiche Popo lebt, ohne sich des Lebens bewusst zu sein. In der Zürcher Aufführung von vor 2 Jahren, unter der Regie von Schauspielhausintendantin Barbara Frey, geschah dies in einem Bühnenbild, das ganz klar an die Stadt Zürich erinnerte. Eine Ladenstraße, 1:1 aus der Zürcher Altstadt übernommen, bis hin zur typischen blauen Hausnummer. Die Bühnenbildnerin Bettina Meyer hatte diesen Raum entworfen, der Büchners Leons und Lena so nah an den Aufführungsort heranzog. Im Zentrum stand eine echte Zürcher Kolonialwarenhandlung, wie ein Tor aus dem grauen Alltag in duftende Traumwelten.
Schwarzenbach ist ja ein Kolonialladen, ein Kolonialwarenladen. Und im ursprünglichen Sinn ist es immer noch ein bisschen so. Und es ist eine Welt, die ich würde es total positiv belegen, wenn ich da reinkomme. Also dieser Geruch nach Kaffee und so, das ist für mich immer was ganz Tolles. Es ist natürlich aber auch etwas, was einen gewissen Luxus, also es sind hochwertige Produkte, sie sind nicht günstig, verständlicherweise, dazu noch in einer Stadt wie Zürich. Aber es ist so eine Welt, die einen auch hinaustragen kann. Jetzt anders, als wenn ich zu H&M gehe. Sondern Schwarzenbach ist auch keine Kette, sondern es ist ein Laden, hinter dem eine große Welt steht. Also man kann da reingehen und der Horizont öffnet sich, sage ich mal so.
Es ist nicht ganz einfach, ein Bühnenbild für Léonce und Lena zu finden. Das Stück selber gibt keinen konkreten Anhaltspunkt. Es spielt in einer Märchenwelt, halb grotesk, halb melancholisch. Alles Mögliche haben Bühnenbildner schon versucht, um dieser Kunstwelt einen Raum zu geben. Von der bühnengroßen Seifenblase bis zum plastikverhüllten Schattenreich. Auch Bettina Meyer hat erfahren, wie schwierig es ist, Léonce und Lena einen Raum zu geben.
Ich glaube, es ist sehr schwer, sich ästhetisch festzulegen, weil es so viel möglich macht und jede Festlegung einem auch ein bisschen dann wieder auf die Füße fällt, weil man dann denkt, ja, aber dieses Stück ist doch eigentlich nicht fest. Es ist ja eher, wenn man das jetzt so im chemischen Bereich ansieht, es ist ein flüssiger Stoff, also kein Metall oder kein Holz, sondern es ist wirklich eher ein Gas. Und dann versucht man, dieses Gas sozusagen in eine Form zu bekommen. Und das ist sehr schwierig, weil es immer wieder raus will. Also weil es immer wieder irgendwie... Ich finde es gar nicht generell bei Büchner so. Ich finde es wirklich bei Léonce und Lena so. Weil Büchners Texte sind ja sehr konkret teilweise und sehr deutlich und sehr politisch. Und bei Léonce und Lena... ist es wirklich ganz schwer fassbar.
Sie hat die Einkaufsstraße gewählt, eine Schaufensterfront aus dem Zürich von heute. Shoppen verschafft gegen Weltekel und Langeweile stets noch ein gutes Gefühl, auch wenn es in Zürich zweifelsohne eher teuer zu stehen kommt. So ging es in der Aufführung jedenfalls Rosetta, Léonce Anfangsgeliebter, die er kaltherzig entlässt. Sie shoppte sich beim Damenausstatter eine neue Identität und rauschte ab. Einschlägige Einkaufstüten im Dutzend hatte auch Léonce Vater, der König Peter, dabei und an seinem Hemdsärmel hing noch die Ausverkaufsetikette. Auch dies ein deutliches Zeichen, Verramschung herrscht im reiche Popo. In der Shoppingmeile, also spielte Léonce und Lena in Zürich, der Clou war, mit jeder Szene gab es eine andere Auslage in den Schaufenstern. Wie die Hausnummer wechselte die Art der Boutique, typisch zürcherisch blieben sie alle, von der Kolonialwarenhandlung aus dem Niederdorf bis zur Modeboutique von der Bahnhofstraße. Und im Maß, wie Léonce und Lena erst richtig zu leben beginnen, als sie anfangen zu lieben, erwiesen sich in den Vitrinen hinter ihnen die leblosen Schaufensterpuppen als Menschen aus Fleisch und Blut. Die Zürcher Léonce und Lena-Inszenierung war ein Lebensekeltraum, der ganz im Zürich von heute spielte. Den Grund dafür gab ein urbanes, zürcherisches Lebensgefühl, das die Bühnenbildnerin Bettina Meyer gerade damals, im Sommer 2011, in der Stadt witterte.
Der Grund, warum man es nach Zürich geholt hat und was uns, glaube ich, dann aber auch vorgeworfen wurde, weil also ich glaube, viele Zürcher fühlten sich so ein bisschen auf den Schlips getreten, um es mal so zu sagen, diese Welt, in der Léonce lebt und im Grunde auch Lena, kann man schon vergleichen mit Zürich durch dieses etwas Übersättigte. Also zu der Zeit gab es auch diese Jugendunruhen, also wo diese Demonstrationen aus dem Nichts heraus stattgefunden haben, die dann einfach übers Internet oder übers Handy gesagt haben, heute Abend am Bellevue machen wir irgendwie Randale. Und aus einem Bedürfnis heraus, was mir jetzt erstmal nicht sofort schlüssig erscheint, also sie haben weder Hunger, noch sind sie irgendwie unterbezahlt, noch haben sie irgendwie eine Krankheit, sondern einfach aus dem Wunsch einer Generation heraus auf sich aufmerksam machen und auch um zu sagen, wir finden es doof. Es ist ein bisschen nebulös, aber ich glaube, das ist letztendlich der Auslöser gewesen. Wir finden es hier blöd.
Die Bühnenbildnerin stellt ein analoges Lebensgefühl im Text und in ihrer aktuellen Umgebung fest und versucht, die beiden im theatralen Raum zusammenzubringen. Und sie stößt damit auch an Grenzen der künstlerischen Vermittelbarkeit.
Das war der ursprüngliche Gedanke vom Raum. Dass man tatsächlich mal sagt, Leute, wir sind in Zürich, wir leben hier. Und so jemand wie Léonce langweilt sich wahnsinnig, weil er alles hat. Weil es im Grunde, also da gibt es ja auch sehr ganze Textpassagen, wo er sich darüber beklagt, dass er sich einfach gar nicht mehr weiß, was er mit sich anfangen soll. Aus einer Übersättigung, ob das jetzt eine Übersättigung aus ökonomischer Sicht ist oder auch einer geistigen Übersättigung oder einer Langeweile, die auch vielleicht was mit dem Alter zu tun hat, in dem Léonce sich befindet. Das sind alles, es gibt ganz viele Aspekte. Man kann es auch auf ganz verschiedene Ebenen interpretieren, das Stück, aber in dem Moment hat mich tatsächlich das interessiert, weil ich in Zürich lebe, weil ich das mitkriege und weil ich es, also den Versuch zumindest wert fand, das mal zu probieren.
Die konkrete Härte des Lokalkolorits geriet in dieser Inszenierung in eine Spannung mit der weichen Traumverlorenheit der Figuren. Léonce und Lena bekamen dadurch etwas märchenhaft Flirrendes in der Zürcher Aufführung, aber auch etwas Putziges. Die Kolonialwarenhandlung aus dem Niederdorf, das kleine Hotel, sie waren möglicherweise gerade zu konkret wiederzuerkennen, um als Chiffre zu taugen. Das ist wohl die Gefahr einer derart direkten Aktualisierung. Klar war, hier wird uns ein Spiegel vorgehalten. Schauen wir auf ein zweites Beispiel.
Wie heißt du?
Kathi,
kannst du bitte kurz aufstehen?
Auf wieder ganz andere Weise aktualisiert das Wiener Theaterkollektiv God's Entertainment Büchners Wojciech. Sie nehmen die Zuschauer erst einmal in die Mangel. Eine Prüfungssituation, wie in der Schule. Geprüft wird das Publikum, hier in einer Aufführung aus Wien, auf sein Wojciech-Wissen.
Wie heißt du? Zweite Reihe, blaue Sein. Ja, du.
Ich?
Ja.
Wolfgang.
Wolfgang, kannst du bitte kurz aufstehen? Danke. Hast du Wolfgang Wojciech gelesen?
Ja.
Ja? Weißt du, wann Büchner Wojciech geschrieben hat?
Nein.
Nein?
Ich hab's vergessen.
Aber kannst du mir irgendwas über Wojciech sagen?
Nein.
Nein? Auch du hast es gelesen?
Ja, vor 25 Jahren.
Und kannst dich nicht mehr erinnern?
Nein, ich hab's in der Schule gelesen und es ist vorbei.
Ein unangenehmer Einstieg in einen Theaterabend, der auch im Weiteren nicht die Bequemlichkeit sucht. Das Wiener Theaterkollektiv God's Entertainment hat einen Wojciech inszeniert, der am Schluss von Büchners Text einhakt. In dem Moment, nachdem Wojciech zur Tat geschritten ist, zu dem Mord an Marie, seiner untreuen Geliebten, zu dem er im Verlauf des Stückes immer mehr getrieben wird. In dem Moment also, in dem Wojciech zum Verbrecher geworden ist. Das ist der springende Punkt für die Inszenierung von God's Entertainment mit dem Titel Messermord, Klinge steckte noch in der Brust. Das Wiener Theaterkollektiv, das es seit 2006 gibt, unterwirft seine Stoffe aktuellen politischen Experimenten und beteiligt jeweils auch das Publikum daran. In der kommenden Woche wird ihr Wojciech-Abend auch in Bern zu sehen sein.
Da haben wir uns gedacht, wie könnte man dieses literarische Werk eigentlich anderes umsetzen, als das so irgendwie in diesen Theatersprache, wie es schon gewöhnt ist, klassisch umgesetzt wird. Dann haben wir gedacht, es gibt nur eine Möglichkeit, dass man halt auf diesen Verbrechen direkt angeht. Das heißt, man nimmt diese Leute, die dieses Verbrechen genau getan haben, beziehungsweise was passiert mit diesen Menschen, nachdem sie das gemacht haben.
Sagt Boris Tschekow vom Wiener Theaterkollektiv God's Entertainment. Für ihren Wojciech arbeiten sie mit Verbrechern von heute, mit Straftätern, die sich in der Resozialisierungsphase befinden. Auf der Bühne schauen sie, in Wojciech-Gestalt, zurück auf ihre Karrieren.
Ich bin Wojciech, 54 Jahre alt, mein Leben lang gearbeitet. Wurde arbeitslos, hatte lange Weile, brauchte Geld, habe ich Nutten gefahren, aus dem Hotel. Eines Abends, Mädel beim Freier abgeliefert, kriegt das Signal, Mädel wird angegriffen. Nach oben in die Wohnung eingebrochen, finde das Mädel bewusstlos, der Freier greift mich an, ich habe mich verteidigt, brachte mir 8 Jahre, Jan Fahrer Tegel.
Mein Name ist Franz Wojciech. Ich wurde 1962 im Unrechtsstaat der Deutschen Demokratischen Republik geboren. Seit meinem 8. Lebensjahr wurde ich politisch negativ bearbeitet von der Staatssicherheit. Mit 10 kam ich das erste Mal ins schwer erziehbare Kinderheim. Da verbrachte ich 2 Jahre. Danach war ich ein halbes Jahr noch zu Hause und musste nochmal 2 Jahre ins Kinderheim.
Franz Wojciech, geboren am 29. Mai 1979. Ich hatte von frühester Kindheit an eine sehr religiöse Erziehung, was so viel bedeutet hat wie keine falschen Freunde, keine Rockmusik, kein Alkohol, häusliche Gewalt, kein Sex. Meine erste Freundin hatte ich mit 19, meinen ersten Sex mit 21. Meine erste Freundin habe ich 2 Jahre lang mit meiner zweiten Freundin betrogen. Meine zweite Freundin habe ich 2 Jahre lang mit meiner dritten Freundin betrogen. Meine dritte Freundin habe ich 2 Jahre lang mit anderen Frauen betrogen, wo 2 davon mindestens jetzt im Publikum sitzen. Eine Frau war im Krankenhaus, weil sie die Stiege runtergefallen ist. Einmal habe ich mit einer Frau geschlafen, die das in dem Moment nicht zu 100% mit mir wollte.
Das andere, was uns interessiert, ist halt wirklich diese Realität. Wie geht man mit diesen Verbrechen um? Man redet darüber gerne, wenn es um Dritte geht, aber wenn es um Direkte geht und wenn es um diesen Menschen geht, die das getan haben, vor allem diese eine, also so eine Konfrontation auf der Bühne mit Publikumsbeteiligung ist ganz anderes, als wenn man nur darüber tratscht.
Sagt Boris Tschekow vom Wiener Theaterkollektiv God's Entertainment, das einen Wojciech mit heutigen Strafgefangenen inszeniert hat. Naturgemäß entfernen sie sich damit weit von Büchners Vorlage. Ihre Fragestellung ist eine neue. Was passiert mit Wojciech, nachdem er zur Tat geschritten ist? Nachdem er zum Verbrecher geworden ist? Und was bleibt noch, wenn die Strafe abgesessen ist? Interessiert hat sie dabei auch ein historisch-biografischer Aspekt, nämlich die Tatsache, dass ja Georg Büchner selber vom hessischen Hofgericht wegen staatsverräterischen Handlungen steckbrieflich verfolgt wurde.
Generell interessiert uns auch, dass der Büchner selber so in einer Situation war, dass er sich selber irgendwie durch diese Gesellschaftsprobleme und diese Diskrepanz zwischen Gesellschaft und das, was praktisch er tatsächlich umsetzen wollte bzw. aufschreiben möchte, auch so als ein fast Verbrecher gegolten hat zu der Zeit und dass er auch so einige Sachen auch zu seiner Zeit nicht mal veröffentlichen dürfte. Das heißt, er hat sich auch mit diesen gesellschaftlichen, brennenden politischen Themen auseinandergesetzt. Wie wir halt versuchen, nur aus unserer Perspektive ist etwas leichter, weil es eine, sozusagen eine Demokratie dasteht, die halt in einer Theatersprache alles erlaubt. Wobei bei zu seiner Zeit war ganz anderes. Also das wäre ein Punkt, das heißt so diese Realität verschwindet nicht, obwohl es so ein Text ist, Theatertext ist.
Büchners eigene Lebensrealität soll im Theatertext sichtbar werden. Sie spiegelt sich in der Lebensrealität der Strafgefangenen und in der des Publikums, das nicht nur in der ersten Szene der unangenehmen Wojciech-Schulprüfung mit sich selber und seinen Haltungen konfrontiert wird, als Zaungast oder als Teilnehmer.
Okay. Linda, kannst du bitte kurz aufstehen?
Ich gerne.
Hast du Wojciech gelesen?
Nein, ich habe keine Ahnung, was mich hier erwartet. Keine Ahnung.
Also du hast nicht gelesen?
Nein.
Was machst du hier?
Begleitung.
Es geht um diese Dramaturgie sozusagen, dass man nicht weiß, was kommt auf mich zu, wie soll ich mich verhalten. Also das sind die Punkte, die in dem Stück oder in dieser Inszenierung sehr wichtig sind und worauf wir extrem arbeiten. Deswegen versuchen wir das Publikum also nicht so in diesen blöden Weisen, was sehr oft so aufgefasst wird, involvieren, sondern wir lassen Publikum so weit bringen, dass sie selber nicht wissen, was ist die Realität, was ist Fiktion, was soll ich tun jetzt? Also vor allem in der ersten Szene, wo sie halt nicht wissen, wie sollen sie sich benehmen, was sollen sie tun, ob es das noch immer Theater als geschütztes Raum für mich oder ob es jetzt gekippt hat, die ganze Stimmung oder Situation, wie gehe ich damit um?
Sagt Boris Tschekow vom Wiener Theaterkollektiv God's Entertainment. Wie verbinden Theaterschaffende Büchners Texte mit ihrer eigenen, zeitgenössischen Aktualität? Fragt Reflexe auf SRF 2 Kultur. Es kann über den Raum geschehen, wie in Bettina Meyers Bühne für Leonce und Lena, die das Stück von 1835 ganz direkt in das Zürich von 2011 verlegt. Es kann über ein Regiekonzept geschehen, wie bei God's Entertainment, die mit heutigen Strafgefangenen arbeiten. Es kann auch über die Arbeit an der Figur geschehen, wie sie junge Theaterschaffende, Schauspielstudierende an den Hochschulen von Bern und Zürich heute erleben.
Ich denke, Danton ist jemand, der sehr an die Menschlichkeit irgendwie, also oder ja, an den Menschen an sich glaubt. und immer wieder versucht, darüber zu handeln und will auch irgendwie politisch dafür sich einsetzen, kommt dabei aber immer wieder in Konflikt mit der eigenen, glaube ich, mit seiner Individualität oder wie viel Zeit beschäftigt er sich mit sich und wie viel Zeit gibt er für die Gesellschaft, was ich extrem spannend finde.
Sagt Tonio Schneider. Er studiert Schauspiel an der Zürcher Hochschule der Künste und ist ein Büchner-Afficionado, darf man sagen. Er ist begeistert vom Autor und seinem Werk, ganz besonders von Danton, und hat schon für die Aufnahmeprüfung einen Monolog aus Dantons Tod zusammengestellt und einstudiert.
Ich finde, das ist spannend, Robespierre und Danton im Vergleich zu sehen. Ich denke nämlich, beide lügen sich in gewisser Weise an, weil Danton kennt die Wahrheit und damit er aber weitermachen kann und damit er weiter auch er selber bleiben kann, muss er sie immer wieder verleugnen oder schiebt er sie zurück. Und Robespierre ist aber, glaube ich, jemand, bei dem die Wahrheit vielleicht gar nicht mehr existiert, der sich selber in seine Lüge reingestrickt hat.
In Dantons Tod zeigt Büchner den Katzenjammer nach der großen Revolution. Die Terreur, die wie ein Selbstzweck hinter den Idealen hermarschiert. Danton hat schon zu viel gesehen. Im Gegensatz zu Robespierre will er nicht mit Gewalt und Härte die neue Republik einrichten. Am Ende wird er selber als Volksfeind zum Opfer der revolutionären Maschinerie. Auch Büchners Danton ist, wie sein Woyzeck, wie Léonce, ein melancholischer Skeptiker. Was ist das Müssen, fragt er in berühmten Worten hier in einer Archivaufnahme.
Wir mussten. Es muss. Das war dies Muss. Wer will der Hand fluchen, auf die der Fluch des Muss gefallen? Wer hat das Muss gesprochen? Wer? Was ist das, was in uns lügt, hurt, stiehlt und mordet?
Gerade Dantons Fragen, seine Konflikte, wenn er der menschenverachtenden Tugendhaftigkeit eines Robespierre das Leben entgegensetzt, die Liebe, das Spiel, den Wein, das findet der junge Schauspieler Tonio Schneider extrem aktuell. Denn
Danton will was ändern, tut es aber immer nicht, hält sich noch zurück, sagt, wir warten, er wartet ab, bis er einschreitet. Zum einen vielleicht sogar auch aus Faulheit oder aus Lust, die Zeit selber mit sich zu verbringen oder mit Frauen oder mit Spaß und Spiel. Und zum anderen aber auch vielleicht, weil er sich nicht traut.
Büchners Themen lassen sich ohne weiteres in unserer Realität widerspiegeln, findet der Schauspielstudent Tonio Schneider. Eine eigene Anschauung sei nicht schwer zu finden. Büchners Fragen sind auch Fragen von heute. Und er hält fest,
dass es ja solche Konflikte noch extrem gibt. Also ich meine, allein schon für mich als Student, wie stark gehe ich mit der Gesellschaft, wie gehe ich gegen sie? Und wie stark folge ich einer Tugend nach Robespierre? Wie stark folge ich meinem Müßiggang, der mir ja auch was bringt? So wie Danton. Also ich meine, das kann man jetzt eben finanzkrisentechnisch sehen. Man kann das auch nach Spanien übertragen, jetzt mal grob gesagt, und einfach suchen, okay, auch da, inwieweit nimmt man daran aktiv teil und inwieweit wartet man ab? Oder schiebt man es vielleicht nur vor sich her wie Danton und wartet zu lang ab, bis man irgendwann geköpft wird? Und das ist, glaube ich, die Aufgabe von mir als Darsteller. Oder auch mein Anliegen, mein persönliches Anliegen.
Er findet das, da spricht natürlich auch der Schauspielstudent, in einem ersten Schritt über eine Körperlichkeit. Er sucht für die Figur eine physische Haltung. Wie steht Danton im Leben?
Er hat keine Spannung in der Brust oder so. Es sitzt eher tiefer. Ich glaube, er ist auch jemand, der sehr viel mit dem Bauch agiert, der ruhig atmet und sich viel Zeit nimmt, um zu formulieren.
Zwischen den Zeilen, in der offenen Sprache Georg Büchners, findet auch die junge Schauspielerin Anna Messmer, Absolventin der Berner Hochschule, die Aktualität von Büchners Figuren.
Er schreibt so fragmentarisch und da sind so viele Lücken in diesen Texten, die irgendwie dann gefüllt werden müssen. Mit einer Empfindung, und es ist lustig, so ein Freund von mir, der hat zur selben Zeit Woyzeck gearbeitet und irgendwie haben wir beide so festgestellt, dass uns diese Figuren sehr nahe gingen.
Weil sie die Lücken mit ihrem eigenen Leben füllen kann. Anna Messmer hat die Rolle der Lucille studiert, jener Frauenfigur aus Dantons Tod, die nicht für eine Idee kämpft, sondern für ihre Liebe zu Camille, Dantons Freund.
Mein Ansatz war eigentlich, dass sie das alles gar nicht versteht oder gar nicht nachvollziehen kann, wie wichtig diese Revolution oder diese Idee der Revolution für ihren geliebten Camille war und was das für ihn eigentlich bedeutet hat. Und für sie ist eigentlich wie diese Liebe zu diesem Camus ist eigentlich das höchste Prinzip dieser Figur.
Und dieses Prinzip sichtbar zu machen, konkrete Veranschaulichung dafür, fand die junge Schauspielerin Anna Messmer ohne Schwierigkeiten in Büchners Text.
Büchner ist trotz diesem abstrakten, fragmentarischen Stil sehr emotional fassbar. Und ich glaube eben, man muss sich da ein bisschen an dieser Emotion so ein bisschen abstrampeln. Und wahrscheinlich ist es das, was einem dann da irgendwie so berührt oder was mich da so berührt hat plötzlich.
Die Sprache macht für die junge Schauspielerin die Zeitlosigkeit aus und Büchners Aktualität. Büchners Figuren sind Figuren, die ohne weiteres auch heute leben könnten, mit absolut modernen Konflikten. Das fasziniert auch ihren Kollegen Tonio Schneider an Georg Büchner.
Also das ist, glaube ich, auch, warum ich Büchner so mag, weil selbst von der Sprache ist er nicht sehr alt, finde ich, dafür, dass das vor knapp 200 Jahren geschrieben wurde. Aber auch von den Themen, also die sind so zeitlos, diese Geschichten. Also auch Wojciech oder Leonce und Lena, das ist ohne Probleme in die heutige Zeit zu versetzen.
Das war Reflexe zur Aktualität von Georg Büchners Theater. Sie hörten eine Sendung von Andreas Kloy. Mehr über unseren Themenschwerpunkt zu Georg Büchners 200. Geburtstag finden Sie auch im Internet unter srf.ch.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.